NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. März 1975. Der Todestag des Schauspielers und Regisseurs Paul Verhoeven.
Es begann, wie wir schon zuvor näher ausgeführt hörten.
Die Bühne der Münchner Kammerspiele ist schwarz ausgeschlagen. Paul Verhoeven sitzt an einem kleinen Tisch, vor sich sein handgeschriebenes Manuskript mit Strichen und Umstellungen. Als letzter Redner soll er der verstorbenen Kollegin Therese Giese gedenken. Dabei hat er den Tod seiner Ehefrau, der Schauspielerin Doris Kiso, längst noch nicht verarbeitet.
Ich habe ja schon geahnt, oh, das geht nicht gut. Ich kannte ja seine Rede, weil wir sind ja noch durchgegangen am Vorabend zusammen in seiner Wohnung. Alles war gesagt. Und dann hat er extemporiert, was ja auch gut ist.
Sein Sohn Michael sitzt im Zuschauerraum der Kammerspiele, dem zweiten Zuhause von Paul Verhoeven. Hier hatte er in den 20er Jahren seine ersten Auftritte als Statist. Hier wurde er bis zuletzt als Regisseur und Darsteller gefeiert. Paul Verhoeven blickt in das Publikum. Er ringt nach Luft, der Mund steht eine Weile offen, als er plötzlich auf sein Manuskript sackt und zusammenbricht.
Und dann bin ich natürlich, saß in der zweiten Reihe, bin ich darauf, auf die Bühne, Vorhang zu. Und er hat offensichtlich das nicht geschafft.
Es ist das Ende eines stürmischen und arbeitsintensiven Lebens, so seine Kinder Lies, Monika und Michael. Für sie hatte er viele Gesichter, der Paul. So hatten sie ihren Vater schon als Kinder nennen dürfen.
Ich habe ja gedacht, das heißt so viel wie Vater. Ich war fest davon überzeugt, dass alle meine Freunde auch einen Paul zu Hause haben. So.
Der hatte sowas Dämonisches, hat diese blauen, riesen Kugelaugen.
Er hatte eine sehr starke Aura, auch wenn er gar nichts gesagt hat. Die Atmosphäre im Raum hat sich verändert in dem Moment, wo er reingekommen ist.
Ich würde ihn einordnen bei den hochbegabten Unbewussten. Ja, mein Vater hat alles aus seinem Gefühl gemacht.
Ja, er war auch autoritär. Was er gewollt hat, das hat er durchgesetzt.
Paul Verhoeven hinterlässt eine Familie, die mittlerweile in der dritten Generation bei Theater, Film und Fernsehen tätig ist. Seine Kinder und Enkel sind meist ebenfalls Schauspieler, Regisseure und Produzenten. Ihr Nachname wird oft unterschiedlich ausgesprochen. Die Familie bevorzugt die Variante Verhoeven. Durch Heirat sind mit Senta Berger und Mario Adorf weitere Schauspieler dazugekommen.
Er war ja ein unglaublich überraschender Schauspieler, hat ja Dinge auf der Bühne gemacht, mit denen man absolut nicht gerechnet hat. Er trat auf und man hielt den Atem an. Was wird er machen?
Wie er mit leisen Tönen, sehr eindringlich und mit diesen wunderbaren Augen, nicht, Rollen gespielt hat. Als Schauspieler hat er mich beeindruckt als einer, der nicht die großen Mittel hat.
Wir starten Paul Schmidts Buchhalter.
Ach, wir sind doch erst morgen gekommen.
Herr Tieto und ich war doch schon gestern da.
Er ist ja in ganz vielen Filmen präsent, Fernsehfilmen hauptsächlich, als Schauspieler in den 50er Jahren, das Fernsehen ja, Theaterstücke adaptiert, Ibsen und Shakespeare und Schiller. Aber keiner von uns, meine Schwestern und ich, wir kommen nie mehr uns Filme anschauen. Ich kann schon die Stimme nicht hören. Ich versuche, dem auszuweichen.
Im Nachlass seines Vaters findet Michael drei große Tonbänder. Paul hatte sie für seine Kinder besprochen. Fast 30 Jahre rührt er die Bänder nicht an, dann lässt Michael sie abtippen. Das Lesen fällt ihm leichter.
Paul, an euch. Ihr wisst ja, dass wir eine sehr katholische Familie waren. Mein Bruder Fritz führte mich an das heran, was später mein Beruf werden sollte, das Theater. Der katholische Jünglingsverein machte eine Theateraufführung und Fritz spielte dort mit.
Paul erzählt von seiner Kindheit in Dortmund, davon, wie er sein erstes Theaterstück Die Lützower in ein blaues Schulheft schrieb und wie er es im Hof der Münsterstraße 104 mit Freunden zur Aufführung brachte, bis die Mütter zum Essen riefen. Josef Paulus Verhoeven, so sein vollständiger Name, wird am 23. Juni 1901 als Sohn eines Bäckers in Unna geboren. Er ist das jüngste von 12 Kindern. Mit 20 folgt er dem Schauspieler Karl Wüstenhagen nach München und bekommt eine Statistenrolle am Schauspielhaus.
Dann habe ich im Ratten den Dr. Kegel gespielt, diesen Schauspielschüler. Und während der Arbeit kam der damalige Direktor, Stellvertreter von der Hermine Körne, auf mich zu und fragte, ob ich hier bleiben wollte. So begann denn meine Theaterlaufbahn.
Paul Verhoeven geht mit der Regisseurin Hermine Körner an das Albert-Theater nach Dresden und kann erstmals auch inszenieren. Über die Stationen Wien und Frankfurt am Main wechselt er nach Berlin an das Deutsche Theater. Er spielt unter Heinz Hilpert mit Hans Moser und Heinz Rühmann, wird Intendant des heutigen Berliner Ensemble und dreht ab 1936 Filme bei der Tobis, der zweitgrößten Produktionsgesellschaft nach der UFA.
Darüber haben wir dann auch sehr stark gestritten. Natürlich war ich extrem ungerecht und habe gesagt, ja, aber auch die Fledermaus unterstützt nicht den alten Strauß, sondern die Nazis. Wenn du es im Dritten Reich machst, 1937 hat er den Film gemacht. Das hat uns dann auch eine Weile getrennt, meine unerbittliche Haltung ihm gegenüber, aber nur eine Weile.
Paul Verhoeven produziert politisch unverfängliche Liebes- und Musikkomödien und er spielt bei Operettenverfilmungen mit, wie Eine Nacht in Venedig.
Meint er mich? Ist ja unglaublich.
Warum? Sie haben mich da auch mal angeblinzt.
Ist das ein Benehmen von der Hochfinanz? Ich finde das niedrig, verstehen Sie? In hohem Grade niedrig.
Die Front bleibt ihm erspart, denn Unterhaltung gilt als kriegswichtig. 1944 kann er das bereits abgeriegelte Berlin verlassen und seiner nach Bayern evakuierten Familie folgen. Dort, erinnert sich seine Tochter Monika, verfällt er gegen Kriegsende in eine tiefe Melancholie.
Mein Vater hat sich dann überhaupt nicht mehr rasiert, weil er gesagt hat, also das Leben ist zu Ende. Ich werde nie mehr einen Film machen, es gibt kein Theater mehr. Und nach 14 Tagen war er bereits Intendant in München.
Für seinen 1944 entstandenen Film Die Philharmoniker muss er sich vorher allerdings vor einer amerikanischen Militärkommission erklären. Die Geschichte des Berliner Orchesters propagiert Zusammenhalt und Durchhaltevermögen und ist gespickt mit doppeldeutigen Dialogen.
Meine Herren, wer ist nie ein Philharmoniker gewesen, der die Bedeutung dieser Stunde nicht erkennt? Wir wollen uns und unserer alten Tradition treu bleiben und treulos der, der jetzt in der Stunde der Not aus unserer Gemeinschaft ausbricht.
Während der Film schon unterwegs war, kam dann irgendjemand von der Tobis und hat gesagt, in dieser Sonne, die da aufgeht, soll das Hakenkreuz erscheinen. Und ich glaube, das war gut, dass die das von ihm verlangt haben, weil er gesagt hat, nö, mache ich nicht.
Der Film wird Paul Verhoeven politisch nicht angelastet. Als Intendant in München engagiert er 1945 teilweise direkt aus dem Lager entkommene Juden und setzt als erstes Shakespeares Sommernachtstraum auf den Spielplan. Mit der bis Kriegsende verbotenen Musik des jüdischstämmigen Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. Das wiederaufgebaute Theater am Brunnenhof eröffnet Verhoeven mit Lessings Nathan der Weise, ein Stück, das im Dritten Reich verpönt war. Nun soll es den Neubeginn freier geistiger Auseinandersetzung markieren. Für den amtierenden bayerischen Kultusminister offenbar Grund genug, die Arbeit dieses Intendanten zu sabotieren. Der so dominant und willensstark wirkende Verhoeven erleidet infolge der Schikanen einen schweren Herzinfarkt, den er nur mit Glück überlebt.
Ich glaube, dass ihm alles zu schaffen gemacht hat. Alles, alles. Er hat sich nie mit was abgefunden. Und auch mit den Dingen nicht, die er bei sich selber nicht in Ordnung fand. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch krank geworden.
Ende der 40er Jahre widmet sich Paul Verhoeven wieder verstärkt dem Film. Sein erstes Projekt »Du bist nicht allein« ist eine Heimkehrergeschichte. Eine Frau verweigert sich dem Los der Kriegswitwer. Der Film floppt. Paul Verhoeven ist über Jahre verschuldet. Allgemein befindet sich der deutsche Film in einer Krise, bemerkt er 1949 in einem Hörfunkinterview.
Es kann auch nicht daran liegen, dass wir es plötzlich verlernt haben, Filme zu machen. Der Zuschauer will nicht ins Kino gehen, um dort belehrt zu werden, sondern er will ganz einfach Ablenkung finden.
Paul Verhoeven bleibt ein gefragter Regisseur. Der sogenannte Problemfilm etabliert sich. Er handelt von der Macht der Verführung, emotionalen Verstrickungen und von moralischen Zwickmühlen. Selbstbewusste Frauen behaupten jetzt ihre Position in Gesellschaft und Familie. Konfliktsituationen von Jugendlichen, die filmisch bisher nie von Interesse waren, werden plötzlich interessant.
Willst du einer der unseren sein?
Und die Bedingung?
Du musst dem Kriegsrat deine Kraft und deinen Mut beweisen.
Wie?
Du musst dich eines lebendigen Feindes bemächtigen, musst ihn mit eigenen Händen erwürgen und ohne Zittern seinem Tod zuschauen.
Ich habe aber keinen Feind.
Auch die Verhoeven-Kinder zieht es auf die Bühne und zum Film. In den 50er Jahren wird Michael Verhoeven zum beliebten Kinder- und Jugenddarsteller. Seine Schwester Lies absolviert die Schauspielschule. Sie ist an großen Bühnen und auf der Leinwand neben Gustav Knuth in Zuckmeyers fröhlichem Weinberg zu sehen. Nach dem fliegenden Klassenzimmer steht Michael mit 17 Jahren erstmals bei seinem Vater vor der Kamera. Noch heute bezeichnet er ihn von allen ihm bekannten Regisseuren als den besten Zuhörer und Psychologen.
Der Paul hat einfach den Weg dafür bereitet, dass ich mir diese Situation so vorstellen konnte, als wäre es meine eigene. Er war diesbezüglich sehr genau, unglaublich geduldig. Und auch wenn wir dann also aneinander gerumpelt sind, was auch vorkam, ja. Aber dann sind wir eben zusammen nach Hause gefahren und dann war das Thema weg.
Du bringst mich noch um, Tom! Na Junge, du wirst es schon noch schaffen. Du hast ein paar kräftige Schultern mitbekommen. Ne? Lass mich los.
Rollentausch 12 Jahre später. Michael Verhoeven und seine Frau Senta Berger hatten gerade ihre Produktionsfirma Sentana gegründet. Michael ist Autodidakt wie sein Vater. In seiner ersten eigenen Produktion Paarungen nach August Strindbergs Totentanz führt er 1967 selbst Regie. Paul Verhoeven spielt die Hauptrolle neben Lilli Palmer.
Ja, als Schauspieler war er unvergleichlich. Also auch wenn ich das Gefühl hatte, er trifft jetzt den Ton nicht. Dann war er doch immer so besonders, dass es faszinierend war. Es hatte immer eine sehr starke Form. Aber die hatte er privat auch.
Haha, wie findest du denn das? Gille, 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 gille. Da haben wir dich ganz schön an der Nase herumgeführt.
Bis in die 70er Jahre bleibt Paul Verhoeven ein gefragter Regisseur und Darsteller. Er inszenierte weit über 20 Filme, hat 17 Drehbücher geschrieben und war in mehr als 30 Fernsehproduktionen zu sehen. Sein Repertoire reichte von klassischen Theaterverfilmungen und Komödien bis hin zu Fernsehkrimis. Seine wahre Liebe jedoch galt der Bühne. Er befindet sich mit seiner Frau, der Schauspielerin Doris Kiso, gerade auf einer gemeinsamen Theatertournee, als sie einem Schlaganfall erliegt. Nach 40 Jahren Ehe.
Das war ein ganz verrücktes, verliebtes Paar. Sie hat ja noch 5 Wochen gelebt nach ihrem Schlaganfall. Und da hat sich dann sicher auch als ein Grübler, der er ja war, gefragt, habe ich das überhaupt verdient, dass ich sie noch mal zurückkriege?
Vielleicht hast du bemerkt, dass ich die Kunst des Lebens so verstanden habe. Durchstreichen und weitergehen. Aber dann, ich war heute beim Arzt und er hat gesagt, dass ich nicht mehr lange zu leben habe.
Paul Verhoeven hat nach dem Krieg in Berlin am Renaissance und am Schillertheater inszeniert und in Frankfurt, Wuppertal und am Thalia-Theater Hamburg gearbeitet. An den ihm vertrauten Münchner Kammerspielen hat er seit 1951 allein 20 Stücke inszeniert und immer wieder auf der Bühne gestanden. 1974 tritt er zwar noch mit seinem guten Bekannten Heinz Rühmann in dem Stück Sonny Boys in den Kammerspielen auf, findet aber nicht mehr richtig Tritt im Leben, erinnern sich seine Töchter.
Privat war er wie amputiert.
Dann kam ja diese Gedenkfeier für die Therese Giese.
Ja, er hat sich erst sehr gewehrt. Er hat gesagt, es wird ihn umbringen. Er kann das Thema Tod noch nicht ausdrücken.
Die Forderung nach Menschlichkeit.
Und ich hatte gesehen, wenn jetzt nicht hier in diesem Haus ein Defibrillator, der das Herz einfach wieder mechanisch zum Schlagen kriegt, dann ist er nicht zu retten. Naja, dann habe ich ihn halt nicht retten können. Das habe ich schon gewusst, gleich in den ersten Sekunden.
Ein letztes Mal fällt der Vorhang für Paul Verhoeven. Er ist 73 Jahre alt. Sein letztes Wort war Menschlichkeit. Auch wenn er damit der Giese gedachte, irgendwie, so Senta Berger und Michael Verhoeven, steht es auch für Paul.
Er hat immer versucht in seinen Rollen, und das hat es ja auch so interessant gemacht, das auf das Menschliche, ich will nicht sagen reduzieren, sondern zu erweitern.
Doch der Begriff Menschlichkeit passt haargenau auf ihn, weil da eben auch alle Schwächen im Menschlichen sind.
Im Zeitzeichen erinnerte Susanne Rabsal an Paul Verhoeven, der am 22. März 1975 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Nazi-Ausstellung Das Wunder des Lebens.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.